HR-Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und einer Feiertags-Sonderausgabe von Himmel und Erde heute zum Fronleichnamstag. Wir kümmern uns heute um das Thema Keine Angst vor Brüchen, wenn Unterbrechungen Durchbrüche bringen. Sie merken schon, wir spielen ein bisschen mit dem Thema des Bruches. Brüche im Leben kennt ja jeder. Krisen in Beziehungen, Einbrüche des Schicksals, Krankheiten. Und auch Corona war für viele von uns ja eine massive Unterbrechung des Lebens. Wie wir mit solchen Brüchen umgehen, damit sie vielleicht zu Durchbrüchen, zu etwas Neuem werden, das ist das Thema in dieser Feiertagsausgabe von Himmel und Erde. Corona, das ist ein Einbruch in unserem Leben, global gesehen, aber auch national, lokal, persönlich. Im Grunde sind ja alle und jedes betroffen, mehr oder weniger existenziell. Der Lockdown war eine schwere, aber in mancher Hinsicht auch positive Unterbrechung für uns. Brüche müssen nicht immer negativ sein. Sie können auch zu Aufbrüchen werden. Wie sich das dann für den Einzelnen auswirkt, ja, das ist sehr unterschiedlich. Wir haben mal nachgefragt.
Einerseits habe ich mich hingesetzt und ziemlich viele Masken genäht. Ich habe meine Nähmaschine wieder ausgegraben, die in den letzten Jahren wirklich zu kurz kam. Die hat jetzt wesentlich mehr Aufmerksamkeit bekommen als sonst. Und das Tolle ist, beim Nähen hat man die Ohren frei und auch ein bisschen das Gehirn. Und deswegen habe ich mir ganz viele Podcasts angehört, wo ich bestimmte Themen vertieft habe, auch Lebensthemen. Und das habe ich mir richtig gegönnt.
Wir machen halt unseren Sport auch meistens zusammen und mehr und regelmäßiger zu Hause. Größtenteils ohne Geräte.
Ja, ich würde auch sagen, dass ich mehr Sport mache und auch so richtig erst damit angefangen habe seit Corona. Ich denke einfach, dass man auch mehr Zeit hat, dass man flexibler ist. Am Anfang war es ja auch so, dass die Schulen noch geschlossen wurden und dann hatte man halt einfach mehr Zeit dafür und sich auch mehr Zeit dafür genommen.
Was mir auf jeden Fall auffällt, ist, dass ich meinen Einkauf oder meinen Shoppen mehr ins Online-Shopping tatsächlich verlagert habe und gar nicht mehr so oft in die Läden gehe. Das zum einen und zum anderen. Ich habe die Zeit gut genutzt und habe mich in Aktien eingelesen, weil ich gedacht habe, das ist doch perfekt diese Zeit. Da ist man oft daheim und kann auch so eine Art Daytrading praktisch betreiben.
Mein Mann ist auch im Homeoffice und wir fahren normal mit dem Fahrrad zur Schule oder zur Arbeit. Und da das jetzt ohne Bewegung ist der ganze Tag, um 12:30, wenn er Mittagspause hat, gehen wir und joggen als Familie. Mein Mann mit meinen Söhnen und ich mit meiner Tochter. Und das ist dann so ein bisschen der Rhythmus vom Tag.
Ich war natürlich viel mehr drin als sonst. Ich habe eine Sitzecke gefunden, von der ich gar nicht wusste, dass ich den Platz dafür habe. Und ja, jetzt habe ich einen ganz tollen neuen Platz am Fenster mit einem kleinen Tischchen, was ich gefunden habe. Und das wird einfach bleiben. Also da hat Corona einfach in meiner Wohnung tatsächlich eine kleine Dynamik entfacht. Und ich habe Dinge optimieren können, von denen ich vorher gar nicht wusste, dass es geht.
Mein Durchbruch in der Krise, was ich an mir und am Leben dank der Unterbrechung durch Corona neu gelernt habe. Jutta Nieswand hat nachgefragt. Krisen und Brüche gehören zum Leben, sei es die Erfahrung, verlassen zu werden, sei es zu scheitern, einen geliebten Menschen zu verlieren oder die Erkenntnis, die wir ja alle in der Krise gemacht haben, dass wir sterblich sind und dass wir sehr zerbrechliche Wesen sind als Menschen. Vieles kann Krisen auslösen. Was aber tun, wenn uns die Krise packt? Wie gehen wir mit solchen Umbruchssituationen um? Darüber kann ich jetzt mit Angelika Gulder sprechen. Sie ist Diplompsychologin, Bestsellerautorin und Ausbilderin für ganzheitliches Coaching. Frau Gulder, viele Menschen erleben jetzt eine Umbruchssituation oder haben sie in den letzten Wochen auch erfahren im eigenen Leibe. Was macht so eine Situation mit uns?
Also natürlich reagiert jeder Mensch ein bisschen anders auf diese aktuellen Herausforderungen. Grundsätzlich kann man sagen, dass jede Verunsicherung uns erstmal genau dazu bringt, zu diesem Gefühl, nämlich uns unsicher zu fühlen. Unsicher heißt, es führt uns raus aus dem Gewohnten und wir müssen dann einfach gucken, wie wir mit dem vollkommen Neuen wieder umgehen lernen.
Mhm. Brauchen wir immer Krisen, um uns aus unserer Komfortzone herauszubewegen? Vielleicht sogar einen Zusammenbruch? Ist das Ihre Erfahrung, dass es immer auch so ein Anstoß, was irgendwo dann auch Unangenehmes von außen braucht?
Also nicht bei jedem Menschen. Ich habe im Coaching also tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass es viele Menschen gibt, die sich freiwillig bewegen, die also auch schon ins Coaching kommen und sagen, es ist eigentlich alles soweit in Ordnung, ein bisschen unzufrieden bin ich und jetzt will ich gucken, was geht noch in meinem Leben. Das ist natürlich immer die bequeme Variante der Veränderung. Und manche Menschen sind da sehr, ich sag mal, veränderungsresistent. Für die ist es tatsächlich oft im Rückblick ein Segen, wenn sie die Krise genutzt haben, um sich aus der Komfortzone herauszubewegen.
Es gibt ja Menschen, die tun sich leichter, um mit solchen Umbruchssituationen umzugehen. Die besitzen fast sowas wie Krisenfreude. Wovon hängt das eigentlich ab, oder wie man da eingestellt ist?
Also auch das hängt natürlich von vielen Dingen ab. Ich habe ein Persönlichkeitsmodell entwickelt dafür, wo, also nicht speziell für diese Situation, sondern für mein Coaching, wo ich unterteile ganz grob in vier Typen, nämlich den Arbeiter, den Denker, den Spieler und den Fühler. Und es gibt einen Typ, der kommt mit Krisen wunderbar zurecht, das ist der Spieler. Das sind so Menschen, die immer sagen, ja, wird schon gut gehen, probieren wir einfach mal aus, machen wir es doch mal anders. Und die anderen drei Typen, die haben unterschiedliche Herausforderungen und tun sich etwas schwerer mit Veränderung.
Ist es gut, wenn wir krisenfreudig sind?
Es ist auf jeden Fall gesund, denn das Leben ist Veränderung und deswegen tun wir gut daran, wenn wir uns jeder Form von Veränderung, die ja fast immer mit einer Krise einhergeht, wirklich offen stellen und schauen, was will das Leben mir damit sagen und was kann ich Gutes daraus machen.
Das sprechen Sie damit auch schon an, die Frage, wie eine Krise ausgeht. Für den Einzelnen ist ja durchaus offen. Wann wird denn aus einer Umbruchssituation, aus einer Krise, die ich erlebe, ein Zusammenbruch und wann wird es ein Durchbruch?
Also wenn wir zusammenbrechen, dann war die Krise zu groß. Und in dem Fall kann es dann durchaus auch sein, dass wir nahezu traumatisiert worden sind, was man ja auch im Moment beobachten kann, dass manche Menschen wirklich emotional sehr stark zusammenbrechen und andere einfach das Beste draus machen. Ganz grundsätzlich ist es immer so, wenn das Anspruchsniveau, so ein Begriff aus der Psychologie, also das, was mir begegnet, mir eine Nummer zu groß ist, dann kann ich mich entweder noch strecken und versuchen, das noch irgendwie hinzukriegen, und das gelingt auch oft, oder aber ich strecke und strecke mich und es ist einfach nicht zu schaffen und in dem Fall kann es wirklich zu einem Zusammenbruch führen und dann ist es immer gut, sich auch professionelle Unterstützung zu holen.
Aber Sie sagen schon im Moment, das ist doch eine sehr anspruchsvolle Situation für uns, für unsere Seelen.
Ja, auf jeden Fall, natürlich. Und obwohl wir immer Wachstum sind und uns automatisch weiterentwickeln, haben wir normalerweise auch alle Zeit dafür und Zeit genug, um die Dinge Schritt für Schritt anzugehen und durchzuarbeiten. Und hier in dem Fall hat es uns ja alle kalt erwischt. Und da zeigt sich eben, wer setzt sich jetzt auch wirklich bewusst mit den Themen auseinander und wer steckt den Kopf in den Sand und, keine Ahnung, macht Netflix Dauerfeuer oder wer nimmt sich wirklich die Zeit für sich. Und auch für die Frage, wie kann ich noch besser mit der aktuellen Situation umgehen?
Was sind denn so thematische Herausforderungen, die die Krise uns stellt? Also Sie sagen, die einen stecken den Kopf in den Sand, aber die anderen stellen sich dem. Und was sind das für Fragen und für Entwicklungsaufgaben, die man da vielleicht erkennen kann in so einer Krise jetzt gerade?
Also es kommt immer auf die Form der Krise an. Also eine Krise kann sein, plötzlich gibt es da ein Virus, der uns alle bedroht. Aber eine Krise kann natürlich ja auch sein, ich habe meinen Job verloren oder mein Partner geht fremd und ich erfahre das zufällig oder aus heiterem Himmel oder. Also es gibt viele verschiedene Krisen, die jeweils ja unterschiedlich in uns wirken. Sinnvoll ist es in jedem Fall, wenn man nicht über das Ego reagiert, also sich dann irgendwie stark macht und die Welt beschimpft und sich zu einem Opfer macht, sondern wenn man wirklich tief in sich reinschaut und sich auch Ruhe gönnt dafür und vielleicht auch mal wirklich eine gründliche Innenschau macht, wie gehe ich denn normalerweise mit Krisen in meinem Leben um und wie kann ich es jetzt im aktuellen Fall dann eben auch tun.
Viele Menschen machen ja die Erfahrung, oder zumindest ist das ja auch eine Art des Umgangs damit, die ganz unwillkürlich entsteht, dass man in einer Krise erstmal total gelähmt ist, also man weiß gar nichts zu tun. Wie erlangt man in so einer Situation wieder Handlungsfähigkeit?
Ja, also ich kann immer wieder nur dasselbe sagen. Handlungsfähig werden wir und bleiben wir, wenn wir uns Ruhe gönnen, um die Dinge Schritt für Schritt zu verarbeiten. Also als das mit Corona angefangen hat, da gab es ja nun Menschen, die haben 24 Stunden am Tag die Nachrichten geguckt, weil sie gedacht haben, die Welt geht unter. Und andere, die haben überhaupt keine Nachrichten geguckt und sich überhaupt nicht informiert und haben sich fast totgestellt. Also jeder hat da so seine ganz individuelle Strategie und es ist nicht möglich zu sagen, das eine ist die richtige Strategie und die andere ist falsch, sondern jeder muss wirklich für sich ganz individuell schauen, wie gehe ich damit um. Was grundsätzlich nützlich sein kann, ist der Austausch mit anderen über diese Themen, um wirklich auch Anregungen zu kriegen, Ideen zu entwickeln. Schau mal, wie der damit umgeht, vielleicht wäre das auch was für mich. Also das soziale Netzwerk, soziale Miteinander ist in dem Fall oft sehr, sehr wichtig.
Also es ist ganz unterschiedlich, wie Menschen mit Krisen umgehen, ganz klar, weil wir eben alle unterschiedlich sind. Aber gibt es dennoch so etwas wie Phasen einer Krisenbewältigung, die dann doch jeder letztlich durchmachen muss?
Also in vielen Fällen beginnt so eine Krise erstmal mit Verleugnung. Also Kopf in Sand stecken und so tun, als wäre es gar nicht so. Das haben wir auch hier bei Corona gesehen, dass es erstmal eine ganze Weile nicht ernst genommen worden ist. Das ist auch bei persönlichen Krisen oft so. Das heißt, wenn der Schock groß genug ist, dann muss man sich natürlich direkt damit auseinandersetzen. Aber wann immer man die Möglichkeit hat, sich ein bisschen wegzuducken, ist das normalerweise die erste Reaktion oder auch die erste Nichtreaktion. Und dann sickert das immer so langsam nach und nach ins Bewusstsein durch und irgendwann früher oder später müssen wir uns dem Ganzen stellen.
Und da ist sicherlich dann auch sehr viel die Frage, wie viel Energie stecke ich da hinein, eine Krise wirklich produktiv zu durchlaufen. Es gibt ein Sprichwort, das lautet, die Krise des Eis ist die Chance des Kükens. Brauchen wir für so einen Durchbruch, wo wir uns dann freikämpfen, auch sowas wie beharrlichen Willen dann irgendwann?
Ja, das kommt auf die Schwere der Krise an. Und ja, ich sehe schon, jetzt auch, wenn ich meine Kunden und Teilnehmer beobachte, dass da eben ganz unterschiedliche Bewältigungsstrategien gewirkt haben. Und manch einer hat sich wirklich, ja, sprichwörtlich oder bildlich von innen aus dem Ei gepickt. Und manche andere haben gewartet, bis von außen einer kommt und das Ei aufhackt. Ja, also es ist wirklich ein sehr buntes Sträußchen an Verhaltensweisen, die Menschen so in dieser Zeit gezeigt haben.
Frau Gulda, was hat sich bei Ihnen in der Krise am meisten bewährt, wenn Sie sagen, ich stecke in der Krise? Was ist das, der Schritt, die Einstellung, das, was Ihnen am besten und am wichtigsten ist?
Also ich habe schon mit 7 Jahren angefangen, Selbstreflexion zu betreiben, da muss ich sagen. Da war ich sehr früh dran und habe das auch mein ganzes Leben lang getan. Und ich persönlich schreibe jeden Tag. Das heißt, ich schreibe mir das von der Seele, ich betrachte das Geschriebene, ich analysiere das im nächsten Schritt und ich nutze meine eigenen Coaching-Methoden, um tatsächlich am Ende immer mit einem guten Ergebnis rauszukommen, im Sinne von, dass ich etwas in der Hand habe, was ich aktiv tun kann, weil dieses aktive Tun, die Selbstwirksamkeit, die tut jedem Menschen wohl und das mache ich für mich einfach jeden Tag.
Vom Umgang mit Umbruchsituationen waren das Erfahrungen der Diplompsychologin, Bestsellerautorin und Ausbilderin für ganzheitliches Coaching Angelika Gulda. Haben Sie vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
HR Info. Himmel und Erde.
Krisen gibt es in jedem Leben und manchmal sind sie einfach von der Lebensgeschichte her gegeben, zum Beispiel die Pubertät als Übergang aus der Kindheit ins Leben eines jungen Erwachsenen oder die Krise der Lebensmitte. Und ebenfalls eine Krise ist es, ein Bruch, wenn die Kinder aus dem Haus gehen und mit neuen Partnern ihr eigenes Leben beginnen und dann vielleicht sogar heiraten. Dieser entscheidende Übergang, dieser Bruch von dem einen in das andere Leben, der wird seit Jahrhunderten mit lautem Getöse gefeiert beim Polterabend. Das Alte wird symbolisch zerbrochen, damit Neues kommen kann.
Der Abend, an dem sich Familie, Freunde, Nachbarn und Bekannte vor dem Elternhaus der Braut versammeln und Porzellan oder Steingut zerschlagen. Eingeladen wird niemand. Wer kommen mag, der darf und bringt ordentlich viele Wurfgegenstände mit. Tassen, Blumentöpfe, Fliesen, Waschbecken bis hin zur Kloschüssel. Ist alles erlaubt. Viel muss es nämlich sein. Und laut poltern muss es, um die bösen Geister zu vertreiben. Die mögen nämlich keinen Lärm. Verboten allerdings sind Gläser und Spiegel. Denn Gläser stehen für Glück und dürfen deshalb nicht zerstört werden. Und der Spiegel, naja, das kennen wir. Geht der zu Bruch, bedeutet das 7 Jahre Pech. Mit den vielen guten Scherben, die ja eben bekanntlich Glück bringen, wünschen die Gäste eine gute Ehe, die aber nur gelingen kann, wenn das Paar die Scherben gemeinsam aufhegt. Denn nur so werden sie in Zukunft alle Probleme auch gemeinsam lösen. Den Brauch des Polterabends gibt es übrigens schon seit über 400 Jahren und wird sogar in Grimms Wörterbuch aufgeführt. Ein durch Schmaus, Tanz und allerlei Scherz gefeierten Vorabend einer Hochzeit. Zurzeit ist Poltern ein bisschen aus der Mode gekommen und wird vom Junggesellenabschied abgelöst. Der Vorteil hier, die Party bleibt, aber ohne größere Müllhalde vorm Haus, die kurz vorm schönsten Tag des Lebens auch noch weggeräumt werden muss.
Der inszenierte Bruch mit der Vergangenheit, warum wir Polterabend feiern und alles zu Bruch gehen lassen dabei. Nicole Abraham hat uns daran erinnert, akustisch und mit Informationen. Je lauter man den Bruch beim Polterabend inszeniert, desto mehr hofft man damit, die bösen Geister dieses Bruchs zu bannen und zu neutralisieren. Aber jeder weiß, Brüche, auch Abbrüche von Beziehungen passieren eben dennoch. Und solche Brüche können buchstäblich das Herz brechen. Liebeskummer ist mit das Schmerzhafteste, was Menschen erleben können. Weil du bist vielleicht
schon mein Johanna und Raphael. Als die beiden vor ziemlich genau 2 Jahren zusammenkommen, sind sie eine Art Traumpaar. Mit diesem Song verbinden sie eine gemeinsame Zukunft. Beide Anfang 20, studiert Johanna Medizin und Raphael überbrückt die Zeit bis zu seinem Studienbeginn. Eine duale Ausbildung beim Finanzamt in Gießen.
Warum nicht früh eine Familie gründen und einen alternativen Weg damit auch zu finden, weil das hat uns schon immer so ein bisschen geprägt.
Eigentlich also alles perfekt. Doch dann gab es diesen ersten Bruch. Raphael ist einige Monate in Dubai für ein Praktikum. Im Anschluss kommt ihn Johanna besuchen.
Sie hat mir dann später gesagt, mir war klar, wenn der erste Moment so ein bisschen komisch ist, dann wird der ganze Urlaub komisch, beziehungsweise wird es weiterhin komisch sein. Und der erste Moment war komisch.
Seit diesem Tag Schieflage in der Beziehung. Bei Johanna kommt im vergangenen Sommer Thomas ins Spiel, auch er studiert Medizin. Eigentlich kein Problem für die offene Beziehung. Und doch, ein Wettlauf um Johannas Gunst beginnt. Inzwischen stehen Raphaels erste Klausuren an, er besteht sie nicht. Zu sehr versucht er, Johanna zurückzugewinnen. Im November schließlich wird beiden klar, die Beziehung ist gescheitert und mit ihr Raphaels Lebenstraum.
Es war eine völlige Überforderung, so was Wichtiges einfach im Leben auch zu verlieren. Alles, was ich mir vorgenommen habe, ist erstmal gegen die Wand gefahren. Es war erstmal eine ganz große Leere, weil ich mich so aufgeopfert habe für die Beziehung. Das Studium ist super blöd gelaufen und so, dass ich echt dachte, was soll jetzt überhaupt noch kommen?
Es kommt der Abbruch des Studiums. 2-mal durch die Zwischenprüfung gefallen heißt, Ende mit dualer Ausbildung und Beamtenlaufbahn. Mittlerweile ist das alles ein gutes halbes Jahr her. Raphael kann wieder lachen und wird im August eine Ausbildung als Personaldienstleistungskaufmann beginnen. Über den Herzschmerz und die Trennung hinweggeholfen hat ihm ganz besonders ein Mensch.
Mein bester Freund, der einfach gezeigt hat, wie wichtig ich doch bin für ihn, für andere. Und der mir eine gewisse Weise auch eine andere Art von Liebe geschenkt hat.
Das brach mir das Herz und das heilte es mir auch ein wenig. Eva-Maria Rössler über die Geschichte einer zerbrochenen Beziehung. Aus Liedern und Romanen kennt man ja die Formulierung, dass jemandem das Herze bricht. Auch in der Medizin gibt es das, ganz buchstäblich, und es heißt Broken Heart Syndrom, also das Syndrom des gebrochenen Herzens. Darüber spreche ich mit dem Kardiologen Thomas Meinertz in Hamburg. Ja, was ist es mit diesem gebrochenen Herz im medizinischen Sinn? Gibt es das?
Ja, viele Jahre, Jahrzehnte gab es das nicht, aber seit einigen Jahren weiß man, dass es das tatsächlich gibt. Das gebrochene Herz als Erkrankung.
Woran kann man das erkennen, wenn man das untersucht? Sieht man das im Ultraschall oder auf dem Röntgenbild?
Nein, das sieht man im Ultraschall, kann man das sehen, aber die klinische Diagnose stellt man aufgrund der Symptome. Und die Symptome sind denen eines Herzinfarktes ganz ähnlich. Nur, dass die Herzkranzgefäße nicht verstopft sind, aber es tritt schlagartig eine starke Beeinträchtigung der Herzfunktion ein.
Mhm. Und was empfinden die Betroffenen subjektiv in dieser Situation?
Die empfinden Todesangst, Schmerzen und meinen, sie hätten einen Herzinfarkt.
Mhm. Welche?
Und so behandelt man den Patienten. Der kommt in die Notaufnahme und auf die Intensiv- oder Herzüberwachungsstation.
Mhm. Und ist das eine angemessene Art, ihn zu behandeln? Oder,
absolut angemessen.
Absolut angemessen.
Absolut angemessen, weil es akut zu Todesfällen kommen kann und auch im Verlauf.
Mhm. Was ist die Vorgeschichte dieses Broken Heart Syndrom? Was ist da passiert? Welche Emotionen führen dahin?
Meist eine schwerwiegende negative Emotion. Ein Verlust eines Menschen, eine Trennung beispielsweise, eine schwere Lebenssituation, die eintritt. Und dann kommt es relativ schlagartig unter diesem starken emotionalen Stress zu einem solchen Zustand, der, wie gesagt, klinisch dem Herzinfarkt ähnelt.
Mhm. Wer ist am häufigsten betroffen? Sind es Männer oder Frauen?
Nein, ganz eindeutig Frauen, 5 bis 6 Mal häufiger als Männer.
Mhm. Gibt es dafür eine Erklärung?
Nein, das ist ein großes Geheimnis. Vielleicht haben Frauen doch stärkere Empfindungen oder Empfindungen, die mehr über das vegetative Nervensystem auf das Herz schlagen. Aber eine eindeutige Erklärung, das gibt es dafür nicht.
Kann man ein gebrochenes Herz heilen und wie kann man das heilen?
Das Herz heilt sich selbst. Das heißt, bei der Mehrzahl der Erkrankten kommt es zu einer allmählichen Rückbildung über Tage und Wochen dieses akuten Herzschadens. Das kann völlig ausheilen. Bei manchen bleibt ein Restzustand zurück.
Ist in der medizinischen Zunft schon ausreichend bekannt, dass man eben das vom Herzinfarkt gut unterscheiden kann?
Ja, das ist heute bekannt und das wissen die Kardiologen, die also die Intensivstation Notaufnahme betreuen. Es ist eine einfache Konstellation. Patient kommt ins Krankenhaus wie ein Herzinfarkt und wird auch zunächst zur Behandlung. Die kommen ja heute alle ins Herzkatheterlabor, um zu gucken, wo ist das verstopfte Kranzgefäß, wo ist der Verschluss, und die haben keinen Verschluss.
Mhm.
Die haben nur eine starke Einschränkung der Herzfunktion, ohne dass ein großes Herzkranzgefäß verschlossen ist.
Herr Professor Meiner, eine letzte Frage noch, weil Sie das eben nur angedeutet haben. Wie häufig ist das gebrochene Herz aus medizinischer Sicht?
Es ist sehr viel seltener als ein Herzinfarkt. Aber auf 100 Herzinfarkte kommt ein gebrochenes Herz.
Das Broken Heart Syndrom, auch der Kardiologe kennt das gebrochene Herz. Professor Thomas Meinertz hat uns dazu ein paar Informationen gegeben. Er ist Kardiologe in Hamburg. Beim Broken Heart Syndrom heilt sich das Herz selbst. Und die Selbstheilungskräfte des Körpers sind ja immer wieder ganz erstaunlich. Wenn Narben verheilen zum Beispiel. Oder auch, wenn selbst Knochenbrüche langsam verheilen und endlich wieder zusammenwächst, was zusammengehört.
Vor 8 Wochen an einem Freitag ist es passiert. Da ist Lutz Dase aus Kronberg zum ersten Mal mit seinem neuen E-Bike nach Frankfurt zur Arbeit gefahren. Doch auf dem Rückweg ist er dann mit einer Eiche kollidiert.
Ich kam da ganz glücklich meines Wegs gefahren, den ich auch gut kannte. Und vom Zu-Fuß-Gehen her hätte ich gesagt, der geht geradeaus. Aber genau geradeaus stand eine dicke Eiche. Und da musste ich die umfahren. Und hinter der Eiche, das konnte man von vorne nicht sehen, stand noch eine Eiche. Das war dann so eine ganz enge Schlängelkurve und dafür war ich wohl zu schnell.
So ist er mit dem Lenker gegen den Baum geknallt und dann auf die Nase gefallen. Da hat er sich langsam aufgerappelt und ist nach Hause gefahren. Übers Wochenende hat er die Schmerzen noch ausgehalten. Doch dann ist er zu seinem Orthopäden Nicolas Gumpert in Frankfurt gegangen. Die Diagnose?
Wir haben eine Radius-Köpfchenfraktur vorliegen. Das heißt, es ist eine Gewalteinwirkung im Sinne einer Abfangverletzung vorgefallen. Das heißt, über das Handgelenk wurde die Kraft auf den Ellenbogen übertragen. Und dort hat sich die Kraft entladen und der Knochen ist direkt am Ellenbogen gebrochen.
Zum Glück musste der Bruch nicht operiert werden. Der Arm von Lutz Dase wurde 3 Wochen mit einer Schiene ruhig gestellt. Schließlich braucht ein solcher Bruch Zeit, um wieder zu heilen.
Wir haben das Thema, dass sich wieder eine knöcherne Brücke über den Frakturspalt bilden muss. Und Um eine Frakturheilung gut zu produzieren, brauchen wir auf der einen Seite Ruhigstellung, dass die Fragmentenden sich wieder fusionieren können, aber auch eine dosierte Belastung.
Genau das richtige Maß zu finden ist nicht einfach, sagt er. Das geht am besten mit einer beweglichen Schiene, einer Orthese. Für die Heilung spielen aber auch die Rahmenbedingungen eine Rolle.
Psychischer wie physischer Stress führt dazu, dass Brüche generell schlechter heilen.
Wichtig auch ein ausgewogener Kalziumhaushalt und eine ausreichende Vitamin-D-Versorgung. Auch Meditation und eine positive Einstellung stimulieren die Selbstheilungskräfte. Lutz Daser hat geholfen,
dass ich den Arm in Ruhe gelassen habe und dass ich da relativ diszipliniert war, jetzt den nicht irgendwie blöd zu bewegen. Ich habe jetzt nur mal so ein bisschen quasi Physio selber gemacht und versucht, das wieder zu strecken.
Noch kann er den Arm zwar nicht ganz durchstrecken, aber er arbeitet daran.
Und das war unser kleiner Feiertagsschwerpunkt bei HR Info Himmel und Erde. Heute haben wir uns mal um die Brüche gekümmert, um die Durchbrüche, um die Unterbrechungen, um die Krisen und wie sie manchmal doch auch zu Durchbrüchen werden können. Und das war HR Info Himmel und Erde am Fronleichnamstag mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feiertag.